Herzlich willkommen zum Podcast Resonanz, junge Stimmen, inspiriert Kinder- und Jugendchöre leiten. Mein Name ist Gudrun Gierschall und ich bin Musikerin, Kinder- und Jugendchorleiterin und Mitarbeiterin beim Staats- und Domchor an der Universität der Künste Berlin. Und in diesem Podcast dreht sich alles rund um stimmpädagogisch und lerntheoretisch fundiertes Singen mit jungen Stimmen und beziehungsstarke Kinder- und Jugendchorarbeit. Schön, dass du hier bist. Was tun, wenn kein Ton stimmt? Wie bekommen wir die Kinder eigentlich von ihrer Sprechstimme überhaupt in ihre Singstimme? Ich spreche heute in dieser Folge über zwei unterschiedliche Unterrichtsstile oder man kann auch sagen Unterrichtsmodi, die wir je nach dem musikalischen Entwicklungsstand der Kinder anwenden sollten. Und ich erkläre außerdem, warum das biologische und das musikalische Alter nicht zwingend synchron entwickelt sein müssen und was wir dabei beachten müssen. Außerdem spreche ich über vier Bereiche, die helfen, eine sichere Tonvorstellung bei Kindern zu entwickeln und ich gebe dir natürlich auch ein paar konkrete praktische Tipps an die Hand. Diese Folge ist Teil einer zweiteiligen Serie zu diesem Thema und in der letzten Folge habe ich über die lerntheoretischen Hintergründe musikalischen Lernens gesprochen und auch über kindliches Lernverhalten prinzipiell. Und warum ist das eigentlich wichtig, darüber etwas zu wissen, wenn wir doch eigentlich ja nur mit Kindern im Grundschulalter oder auch älteren Kindern zusammen singen wollen? Ich bin davon überzeugt, dass das Verständnis über kindliche Lernprozesse uns den Weg leitet, besser zu verstehen, was Kinder brauchen, die eben jetzt zum Beispiel konkret keine sichere Tonvorstellung entwickeln konnten bisher. Wenn du also die erste Folge, also die vorherige Folge noch nicht gehört hast, dann hör da super gerne nochmal rein, denn sie hilft dir bestimmt, die Dinge, über die ich jetzt hier heute spreche, in einen größeren Kontext einzuordnen und ein bisschen tiefer zu verstehen. So, jetzt aber erstmal los hier mit dieser Folge und der Frage zunächst nach dem richtigen Unterrichtsmodus. Also, welche Rolle nehme ich eigentlich als Lehrender ein, wenn ich mit Kindern zusammen singe, die noch keine sichere Tonvorstellung erworben haben bisher? Es ist wichtig, zwei unterschiedliche Unterrichtsziele zu verstehen, die wir im Bewusstsein haben sollten, wenn wir mit Kindern musikalisch arbeiten. Je nach Entwicklungsstand des Kindes benötigen wir eher das informelle Leiten oder die formelle Unterweisung. Ich erkläre das gleich, was das bedeutet. Das informelle Leiten, das tun wir ganz intuitiv in der Regel, wenn wir mit Babys und Kleinkindern interagieren. Das heißt, informelles Leiten bedeutet, wir haben keine Erwartungen bezüglich der Reaktion des Kindes. Und es gibt noch keine falschen Antworten. Also es gibt eigentlich noch nicht richtig und falsch, weil alles, was das Kind tut, ist super. Denn es macht Erfahrungen, es folgt seiner Neugierde und wir ermutigen es, noch mehr Erfahrungen zu machen. Die Vorgehensweise ist also komplett am Kind orientiert und wir unterstützen einfach die eigenen Lernprozesse des Kindes durch das Spiegeln und durch das Nachahmen. Die formelle Unterweisung wiederum bedeutet, dass wir Inhalte nach einem klaren Plan und einer Vorgabe strukturieren und dass wir konkrete Fertigkeiten vermitteln und diese eben gegebenenfalls auch abfragen und auch falsche Antworten korrigieren und auch sagen, das war jetzt nicht richtig. Also eigentlich ist das schulische Lernen oder auch der klassische Instrumentalunterricht. Wir sagen ja einem Klavierschüler, der gerade eine zweistimmige Invention von Bach zum Beispiel lernen soll, und wenn dann weder Töne noch Rhythmus noch Fingersätze stimmen, dann sagen wir auch nicht, toll, dass du gerade so viele musikalische Erfahrungen sammelst und das ist einfach großartig und einfach genau weiter so. Sondern wenn dieses Kind in der Lage ist, eine zweistimmige Invention theoretisch zu lernen, sagen wir das jetzt mal, dann ist es auch in der Lage, Korrekturen sehr konkret und spezifisch zu verarbeiten. Und dem kann man auch sagen, der Fingersatz ist leider falsch und der Rhythmus ist leider auch nicht richtig. Und die Töne, da haben wir auch noch andere Vorzeichen. wiederum, um das nochmal zu verdeutlichen, wenn wir wieder in den anderen Unterrichtsstil einen Blick reinwerfen, sagen wir, ein 6 Monate altes Baby beginnt seine ersten Laute zu erproben und spricht dabei einfach noch kein erkennbares Wort, dann würden wir so ein Kind natürlich oder so ein Baby niemals formell unterrichten und uns einen Lehrplan zurechtlegen und sagen, jetzt machen wir die Laute und dann machen wir diese Silben und dann setzen wir folgende Wörter zusammen. Und wenn du diese Laute, ah, Lehrer da nicht richtig machst, dann korrigieren wir die und sagen, das war jetzt aber falsch und so ist aber richtig. Das ist natürlich völliger Quatsch, das würde nie irgendjemand tun, denn wir wissen intuitiv, dass das Kind ganz natürlicherweise exploriert mit Sprache und aktiv Erfahrungen sammelt und von uns in dem Moment nur das Spiegeln und die Unterstützung braucht. Das heißt, wenn ein Kind Mama, Mama, Mama sowas exploriert mit dieser Silbe und mit glissandierenden Lauten, dann ist da vielleicht die Mama und sagt, ja Mama, du meinst mich und strahlt das Kind an. Und in dieser Interaktion lernt das Kind Bedeutung zu verknüpfen. Es hat vielleicht gar nicht Mama sagen wollen, aber dadurch, dass die Mama so freudvoll reagiert und es so ermutigt und so glücklich ist und in eine Interaktion eintritt, erfährt es irgendwann, ah, immer wenn ich diese Laute sage, ist meine Mutter ganz fröhlich und reagiert darauf und kommt zu mir. Und so funktioniert frühkindliches Lernen. Das heißt, um zu lernen, braucht ein Kind ein lebendiges und ein liebevolles Gegenüber, das es wohlwollend positiv unterstützt und natürlich auch emotional begleitet. Es bestärkt, es lobt, sich total freut über jedes explorative Gebrabbel und jeden Erfahrungsraum, den das Kind in dem Moment gerade erforscht. Also, wir behalten im Hinterkopf, ganz wichtig, wir haben das informelle Leiten und wir haben die formelle Unterweisung. Und das sind zwei komplett unterschiedliche Unterrichtsstile, die je nach Entwicklungsstand des Kindes ausschließlich oder auch in einer gemischten Form stattfinden können. Wenn ein Kind also keinen Ton trifft und du sagst jetzt dem Kind, Anton, du singst einfach falsch, dann wird Anton vielleicht überhaupt nicht wissen, was du damit meinst, weil es diese Kategorie von richtig und falsch in der tonalen Kompetenz noch überhaupt nicht erfasst hat. Er denkt, ich singe doch. Das ist für mich singen. Was hast du denn? Oder auch, wir kennen das Untersuchungen mit dem, der Ton ist zu hoch, der Ton ist zu tief, dass Kinder das auch erst ab einem bestimmten Entwicklungsstand überhaupt differenzieren und verstehen können und diese Begriffe für sie Sinn machen. Das heißt, ein Kind, was keinen Ton trifft und aber auch gar nicht merkt, dass es gerade ganz was anderes singt als das, was alle anderen singen, ist wahrscheinlich noch vor diesem Übergang, den Gordon in seiner Musiklerntheorie beschreibt, als das Ablegen der Egozentrität. Also es versteht noch nicht, dass das, was im Außen passiert, nicht dasselbe ist, was es selbst tut. Also das heißt, es ist noch quasi in seiner egozentrischen Realität, es ist der festen Überzeugung, dass es genau das tut, was gerade der andere auch tut. Und wenn du dann als Lehrender sagst, der Ton ist aber falsch, bist du im falschen Unterrichtsmodus, nämlich in der formellen Unterweisung, weil dieses Kind mit diesem Begriff noch gar nichts anfangen kann. Auch hier müssen wir natürlich aufmerksam sein. Es gibt auch Kinder, die sind schon ein Stück weiter in der musikalischen Entwicklung, die können es aber nicht immer abrufen, quasi die richtige Tonvorstellung verknüpfen. Und da hat das manchmal auch was mit Aufmerksamkeit zu tun. Also wenn ein Kind durchaus richtige Töne mal treffen kann, aber sie nicht dauerhaft in jeder Situation und in jedem Lied finden kann, ist es quasi an so einer Zwischenstufe. Es braucht sowohl das eine als auch das andere. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass Kinder schon manchmal damit sozusagen ihnen manchmal das Bewusstsein fehlt, dass es nicht egal ist, welchen Ton sie singen. Und dass es dann durchaus helfen kann zu sagen, schau mal, du singst jetzt gerade einen anderen Ton als die anderen, dass es überhaupt die Aufmerksamkeit dahin lenkt. Und wir wissen auch, Kinder, die Konzentrationsschwierigkeiten haben, dass bei denen es mit der Konzentration schwanken kann, ob sie gerade die Töne treffen oder nicht. Und zugleich ist es auch ein Hinweis, dass sie das noch nicht total verinnerlicht haben und dass sie unbedingt auch noch Aktivitäten brauchen, die aus dem informelleren Unterrichtsmodus stammen. Das heißt, wann ist ein Kind jetzt bereit für die formelle Unterweisung? Ein Kind ist bereit für die formelle Unterweisung, wenn es in der Lage ist, tonsicher einfache Tonfolgen nachzusingen. Wenn es Schwierigkeiten hat bei irgendwelchen verminderten Akkorden und so, klar. Aber wenn es einfache Dur-Dreiklänge Tonleiterausschnitte, wenn es die sicher nachsingen kann, wenn es sich koordiniert zu dem Puls, zu den großen und zu den kleineren Pulsschlägen einer vorgegebenen Musik bewegen kann, also in verschiedenen Tempi und Metren auch und nicht immer nur in demselben Tempo und immer nur im Viervierteltakt. Wenn es ein Repertoire hat an rhythmischen und tonalen Wörtern, also damit meine ich kleine musikalische Pattern, mit denen es musizieren schon umgehen kann. Das heißt, wir können von dem biologischen Alter sprechen und von dem musikalischen Alter. Und diese müssen sich nicht unbedingt synchron entwickeln. Das heißt, ein Kind ist schon total schulreif und im biologischen Alter eben, sagen wir, 8 Jahre alt. Und im musikalischen Alter ist es aber noch im musikalischen Bubble-Alter. Und das heißt, da braucht es ganz andere Aktivitäten, um sich dort weiterentwickeln zu können. Und wir können nicht auf demselben Niveau einsteigen, wie es in anderen Bereichen vielleicht schon total gut lernen und sich entwickeln kann. Die musikalischen Entwicklungsprozesse sind nämlich abhängig von der musikalischen Umwelt einerseits und natürlich auch von dem individuellen musikalischen Begabungspotenzial, wobei wir natürlich sagen, jedes Kind ist musikalisch begabt, so wie jedes Kind in der Lage ist, sprechen zu lernen. Nur wenn es keine sprachliche Umgebung hätte, würde es auch sehr zeitverzögert und erschwert und schlecht sprechen lernen. Und genauso ist das eben in der Musik. Und es verkümmern dann auch Möglichkeiten, wenn die im frühkindlichen und im elementaren Lernen nicht abgerufen werden. Wenn wir nun also in den ersten Proben mal so eine kleine Bestandsaufnahme machen, um so ein bisschen zu erspüren, wo sind denn die Kinder gerade, da mache ich vielleicht nochmal eine Folge zu, was so Aktivitäten sind, mit denen man das ganz gut so herausfinden kann. Aber sagen wir, wir stellen fest, die Kinder, mit denen wir arbeiten, davon haben 60% eigentlich nicht die Voraussetzung für eine formelle Unterweisung, denn sie können noch keine einfachen Tonfolgen tonsicher nachsingen, sie können sich nicht zu Haupt- und Nebenpulsen koordiniert bewegen, sie können Atem und Stimme noch nicht sicher koordinieren und so weiter und so fort. Dann profitieren diese Kinder wirklich am meisten von informellen Aktivitäten und von musikalischen Angeboten, die wir aus dieser Phase des informellen Leitens entlehnen können. Was heißt das jetzt konkret? Ich stelle jetzt 4 Punkte vor, die als Bereiche quasi verstanden werden können, wovon diese Kinder besonders profitieren, aber alle anderen, die schon weiter sind, profitieren davon eben auch genauso, weil wir das immer erweitern können und immer vertiefen können, diesen Erfahrungsraum. Deshalb werden die anderen Kinder auch nicht gelangweilt davon sein, wenn wir das gut anleiten. Der erste Punkt ist der Aufbau eines vielfältigen Hörvokabulars. Und das ist quasi die Basis von allem musikalischen Lernen. Das heißt, erschaffe Räume in deinem Unterricht, wo die Kinder nur hören können. Und ich erkläre den Kindern immer, Hören ist eine Aktivität. Und es ist eine Aktivität, der ich ganz viel Wertschätzung schenke. Und es gibt eben das Warten, bis etwas vorbeigeht. Und es gibt das aktive, wirkliche Hören. Und das ist so ein anderer Raum, der entsteht, wenn alle im Raum die Aufmerksamkeit auf das Hören von Musik lenken. Da entsteht ein Zauber, da sind schon alle mit Endorphinen ausgeschüttet. Und der Aufbau eines Hörvokabulars ist besonders wertvoll, wenn wir beachten, dass wir da eine große Vielfalt an musikalischen Parametern reinbringen. Das heißt, dass wir nicht immer nur Lieder in Dur und im Viervierteltakt singen, sondern dass wir eine Vielfalt an Tonalitäten, Metren und Stilen einbringen. Auch dazu könnte ich eine ganze Folge machen, mache ich vielleicht mal, zu dem Thema Hörvokabular erweitern und welche Aktivitäten man auch dazu machen kann. Das zweite ist der Aufbau eines musikalischen Sprech- und Kommunikationsvokabulars. Also ich gehe analog zu den Sprachstufen, das merkst du jetzt wahrscheinlich schon. Und das heißt, wir sprechen nicht, also quasi sprechen in Musik bedeutet kleine tonale und rhythmische Pattern verfügbar zu haben. Die erwerben wir erstens durchs Hören, weil ja musikalische Strukturen sich wiederholen, und natürlich durch die Interaktion. Das heißt, wir singen ganz kleine Bausteine vor und nach. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Singen die danach. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Singen die nach. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Auch dazu mache ich nochmal eine extra Folge. Dazu könnte man jetzt auch noch mal eine halbe Stunde reden. Aber es geht erstmal darum, dass wir ein musikalisches Sprechvokabular aufbauen über Vorsingen, Nachsingen. Punkt 3, und das wird manchmal ein bisschen vergessen, musikalisches Lernen findet ganz entscheidend statt, auch über Bewegung. Kinder bewegen sich ja intuitiv zur Musik, und überhaupt lernen Kinder über Bewegung. Warum die immer still sitzen sollen, verstehe ich sowieso nicht in der Schule. Wir lernen über Bewegung, Kinder lernen über Bewegung. Und deswegen brauchen Kinder, die noch nicht so gut die Töne treffen, auch ganz viel Bewegungsspiele, wo sie verschiedene Bewegungsqualitäten erleben können, wo sie koordinative Fähigkeiten erwerben können. Denn die Koordination, die äußere Koordination, steht in Relation mit der inneren Koordination und auch mit der Tonvorstellung. Das ist total spannend. Auch dazu könnte ich jetzt noch viel mehr sagen. Ich lasse es jetzt einmal kurz so stehen. Dabei geht es um quasi Erfahrung sammeln mit verschiedenen Ausdrucksqualitäten, um ganz körperliche Bewegungs- und Koordinationsfähigkeiten. Über Bewegung können wir ganz toll musikalisches Formverständnis verankern und die Koordination von Atem, Stimme und Bewegung fördern, die entscheidend ist, damit wir gemeinsam mit einer Gruppe einatmen und gemeinsam lossingen können und im gleichen Tempo das gleiche Lied singen. Jetzt komme ich zu Punkt 4. Das ist einfach die Erfahrung mit dem Instrument Stimme. Und häufig erleben wir eben Kinder, die können in einer tiefen Lage, in so einer Sprechstimmlage, irgendwie schon so ein Lied so markieren. Aber sie kommen überhaupt nicht in ihre Kopfstimme. Auch hier wichtig natürlich das Hören von einer live gesungenen Stimme, die in einer gesunden, leichten Tongebung mit Kopfstimmenanteil gut vorsingt. Also ein gutes Stimmvorbild von dir als Leitende ist natürlich entscheidend, um Kindern Erfahrung mit ihrer Singstimme zu geben. Kinder, die sich schwer tun, in die Kopfstimme zu kommen, kann man locken natürlich mit Rufspielen. Also das macht ihr vielleicht auch schon alle. Also das kennt man auch ganz gut, dass man einfach sagt, so auf der anderen Straßenseite ist jemand und wir rufen dazu, huhu, huhu, sowas. Hallo, hallo. Also wenn man in dieses Rufen, man möchte seine Stimme weit schicken, kommt, dann geht man intuitiv auch in diese höhere Lage. Dann nutze ich manchmal dieses Bild, um ein bisschen in dieses Pfeifregister so ein bisschen reinzukommen. Also, dass ich sage, dieses ganz leichte, kopfstimmige Hunde, wenn man so reinzugehen, dass ich sage, wie wenn wir so ein kleines Hündchen so nachmachen. So, wie so ein bisschen die Luft so einziehen. Und dann von da aus mit einem glissandierenden U nach unten gehen. Also, ich mache. Zum Beispiel. Und natürlich alles, was mit glissandierenden Klängen zu tun hat, ist einfach super, gerade weil die Tonvorstellung noch nicht so stark da sein muss natürlich, wie wenn wir die Töne trennen. Wir haben stimmbildnerisch natürlich viele Vorteile bei glissandierenden Übungen und wir haben auch noch kein richtig und falsch, wir haben nur einfach Kopfstimme, Bruststimme, wir schwingen da so hin und her. Und da kann man die Fahrstuhlübung machen, dass man immer sagt, quasi wir steigen im Erdgeschoss ein und fahren mit der Stimme nach oben in den ersten Stock, in den zweiten Stock, durch den Schornstein raus und dann in den Keller. Also wir starten zum Beispiel in einer guten Mittellage, nicht zu tief, damit die schon so ein bisschen Richtung, die können ja ihre Bruststimme so weit hochziehen, Kinderstimmen. Also dass wir nicht zu tief starten, sagen wir mal. Wenn ihr jetzt dieses eine Kind habt, was keinen Ton trifft, nehmt ihr als Erdgeschoss quasi den Ton, den dieses Kind intuitiv singt. Also, du singst vor, und das Kind singt nach. Dann nehmen wir halt, singt die ganze Gruppe erstmal das, den Ton von diesem Kind. Und von da aus gehen wir los. So. Und das heißt, das hilft dem Kind quasi, wenn die Gruppe den Ton übernimmt und dann hören alle überhaupt mal eine Einstimmigkeit. Das ist ja auch eine sehr besondere Erfahrung. Und dann glissandieren von diesem Komfortton quasi des Kindes, was keinen Ton trifft, können wir dann nach oben und unten den Tonraum einfach Erfahrung sammeln damit. Dann gibt es auch manchmal dieses so bei Grundschulkindern, dass die nicht einfach diesen Unterschied nicht verstanden haben zwischen der Singstimme und der Sprechstimme. Und da kann man ein kleines Echospiel quasi machen. Also das mache ich da manchmal so, sage ich, ich spreche vor, die sprechen nach. Das ist meine Sprechstimme, sagen alle nach. Das ist meine Sprechstimme. Das ist meine Flüsterstimme. Das ist meine Flüsterstimme. Das ist meine Rufstimme. Das ist meine Rufstimme. Das ist meine Singstimme. Das ist meine Singstimme. Also über so ein ganz einfaches Spiel kriegen zumindest die verschiedenen Stimmen, die wir haben, ein Label, einen Namen. Und dann können wir auch sagen, ja, und jetzt mach das doch nochmal mit deiner Singstimme. Ich nehme Sprechstimme, Flüsterstimme, Rufstimme, denn ich möchte nicht die Schreistimme nehmen. Und mit Rufstimme trotzdem habe ich quasi diese Körperaktivität und dieses weite Rufen dabei. Außerdem ist es eine sehr gute Übung, wo wir hören können, ob die Stimme gesund ist. Denn eine Stimme, die zum Beispiel nicht mehr flüstern kann, ist möglicherweise stimmlich belastet. Also im Sinne, es könnte ein Knötchen da sein, es könnte eine Verdickung der Stimmlippen da sein, wie auch immer. Also das heißt, Gesunderhaltung der Stimme ist ja auch ein wichtiges Thema, worüber wir auch nochmal sprechen können hier. Aber da können wir auch einmal ganz genau hinhören, welches Kind kann denn nicht flüstern. Und dann noch ein letztes Phänomen, was ich beobachte, dass es Kinder gibt, die alleine die Töne treffen können, wenn sie alleine singen, aber nicht mehr, wenn um sie herum Kinder singen, weil sie sich selber nicht genug wahrnehmen können, quasi ihre Stimme in sich nicht hören können, wenn drumherum gesungen wird. Und da hilft es, sowas zu machen, wie zum Beispiel einen Ton weitergeben. Also mache ich manchmal auch mit einem kleinen Würfel oder einem Stein oder einer Muschel, die wir reihum geben. Und wir gucken einfach, dass der Ton immer am Klingen bleibt. Ich sage immer, der Ton darf nicht runterfallen. Also wenn ich nehme mir den Stein, jeder, der den Stein berührt, dann beginnt der Ton bei diesem Kind zu klingen. Und bei der Übergabe dieses Steins ist die Aufmerksamkeit besonders gefragt, dass der Ton nie verklingt, dass wir immer diesen überlappenden Moment haben. Denn es gibt ja immer diesen Moment, wo der eine den Stein noch festhält, während der andere ihn auch schon greift. Und dass wir das so weitergeben, das kann zum Beispiel helfen, um einfach einen Ton lernen abzunehmen und sich trotzdem alleine auch zu hören. Das kann man auch machen, indem man den Ton durch den Raum trägt, also in so einem Kreis, sich im Kreis aufstellt und ein Kind läuft einfach zu einem anderen Kind über die Kreismitte, übergibt den Ton einem anderen Kind und dadurch muss es so ein bisschen länger diesen Ton auch strömen lassen und das kann man schön in Verbindung bringen mit einem gleichmäßig strömenden Atem. Das ist auch ein schönes Spiel für so, wenn wir einfach so gerade an dem Thema dran sind, wie kriegen wir erstmal so einen gemeinsamen, einstimmigen Klang, Töne sicher abnehmen. Da kann man das total schön üben. Und wenn die da sicher sind, kann man natürlich auch zweistimmig Töne durch den Raum tragen und dreistimmig. Aber das ist dann, macht natürlich nur Sinn, wenn wir in der Einstimmigkeit super, super sicher sind. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man nur jeden zweiten singen lässt, sodass der Abstand zwischen den singenden Kindern größer ist und sie etwas mehr von diesem eigenen akustischen Raum um sich haben. Das kann manchmal helfen. Und natürlich auch die Hand an ein Ohr halten, wie so eine Muschel. ich mache es nicht, dass die Kinder sich die Ohren zuhalten sollen, um sich selbst zu hören, aber ich mache es manchmal als quasi Versuch, dass sie einfach so ein bisschen herumprobieren, ob es ihnen hilft, wenn sie über ein Ohr wie so eine Muschel eine Hand halten oder die Ohren so ein bisschen vergrößern, wie so ein Trichter an beide Ohren machen oder auch die Hand, beide Hände quasi Handflächen 10 cm vor dem Mund halten und in diese Hand reinsingen, dann entsteht auch ein Resonanzraum, dass sie sich selber lauter hören. Also damit kannst du gerne mal ein bisschen rumprobieren, ob dir das, ob das funktioniert mit den Kindern, mit denen du arbeitest. Also ich fasse nochmal zusammen. Was sind die wichtigsten Dinge von der heutigen Folge? Kinder können immer nur die Fähigkeiten einüben, die gerade heranreifen. Das heißt, wir müssen gucken, auf welchem Entwicklungsstand sind die Kinder und welche Aktivitäten bringen sie jetzt ein Stück weiter und helfen ihnen, noch mehr Erfahrung zu sammeln, um die nächste Fähigkeit erwerben zu können. Dabei ist es ganz wichtig, dass wir die zwei unterschiedlichen Unterrichtsstile im Kopf haben, das informelle Leiten und die formelle Unterweisung. Und es kann sehr gut sein, dass wir in einer Kindergruppe beide unterschiedlichen Unterrichtsstile brauchen, weil es Kinder gibt, die sehr viel informelles Leiten brauchen und andere Kinder gibt, die schon bereit und auch hungrig sind nach formeller Unterweisung. Und das können wir aber auch kombinieren und jeder profitiert ein bisschen von dem anderen. Dann die vier Punkte, die wir im Kopf haben können, um Aspekte des informelleren Unterrichtsmodus in unsere Kinderchorprobe zu integrieren. Das ist Gelegenheiten schaffen, um das Hörvokabular zu erweitern, erstens. Zweitens, Vor- und Nachsingen von kleinen tonalen oder auch rhythmischen Bausteinen, kleinen Pattern. Drittens, Aufbau eines möglichst vielfältigen Bewegungsrepertoires und Bewegung in Verbindung mit Musik hören und Musik erleben installieren. Viertens, Stimmspiele, um die Kopfstimme spielerisch zu wecken und Kindern ein Bewusstsein zu geben für den Unterschied zwischen ihrer Sprechstimme und ihrer Singstimme. Und ich möchte nochmal betonen, dass von allen Dingen, die ich hier angesprochen habe, die wichtigsten Punkte genau diejenigen sind, die vielleicht so etwas beiläufig erscheinen und man denkt, naja gut, okay, ja, verstanden, weiter. Jetzt was Praktisches, ich brauche was Konkretes, was ich tun kann, damit die Kinder endlich ihre Töne treffen. Das Wichtigste tatsächlich ist aus meiner Sicht, die Punkte, das Hörvokabular zu erweitern und ganzkörperliche Bewegungserfahrung zu Musik anzubieten für diese Kinder und Koordinationsspiele anzuleiten für Atem, Stimme und Bewegung. Denn oft doktern wir so mühevoll an diesem unzureichenden Output herum, dass die Töne eben falsch sind, dass die Stimme nicht schön klingt und stecken viel zu wenig Energie in diesen wirklich musikalischen Input. Das heißt, er schafft möglichst vielfältige, ganzheitliche musikalische Erfahrungsräume, in denen es noch kein richtig oder falsch gibt. Das ist der Nährboden für alles weitere musikalische Lernen. Ich hoffe, dass du von dieser Folge etwas mitnehmen konntest und schön, dass du bis hierher zugehört hast. Und wenn du magst, schreib mir super gern deine Frage, deine Herausforderung aus deinem musikpädagogischen Alltag beim Singen mit jungen Stimmen. Du kannst mir eine E-Mail schreiben oder auch über Instagram eine Nachricht schreiben. Dann beantworte ich die sehr gerne, vielleicht auch in einer eigenen Podcast-Folge. Und wenn du nichts mehr rund um diesen Podcast und die Themen in diesem Podcast verpassen möchtest, dann trag dich super gerne in den Newsletter ein. Den Link dazu findest du in den Shownotes und trag in deinem Kalender unbedingt den 11. bis 13. April 2025 ein, denn da findet unser Symposium Junge Stimmen an der Universität der Künste statt. Und wenn die Anmeldung freigeschaltet ist, dann erfährst du das auch als allererstes in unserem Newsletter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann tust du mir einen Riesengefallen, wenn du ihn auf der Plattform, auf der du ihn hörst, positiv bewertest oder eine kleine Rezension dalässt oder ihn einfach weiterempfiehlst an deine Kolleginnen und Bekannten und Freunde. In diesem Sinne, keep on singing und bis bald, Gudrun.